Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag, dem letzten Freitag vor Weihnachten, mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr so langsam ein bisschen zumindest zur Ruhe kommt, jetzt wo auch das Jahr 2024 sich so langsam aber sicher dem Ende neigt. 4 Tage vor seinem offiziellen Geburtstag richten wir in dieser Folge den Fokus auf den vermutlich berühmtesten Menschen der Welt. Wahrscheinlich geboren im damaligen Nazareth, erblickte er vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren das Licht der Welt. Als Sohn von Maria und Josef, der ein einfacher Zimmermann war. Sein Name Jeschua, Jeschu oder auch Jesus. Ein jüdischer Wanderprediger, der die Geschichte der Menschheit bis heute maßgeblich prägen und beeinflussen sollte. Aber wer war Jesus von Nazareth? Mit dieser Frage haben sich der italienische Theologe und Universitätsprofessor Dr. Simone Paganini und seine Frau Claudia in ihrem aktuellen Buch Der unbekannte Messias ausgiebig beschäftigt. Sie kommen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass Jesus durchaus ein Typ mit Ecken und Kanten war. Und genau die gilt es in der kommenden Stunde mal ein bisschen näher zu beleuchten. Und den Mann, der für Milliarden von Menschen seit über 2000 Jahren der Sohn Gottes ist, ein bisschen mehr zu verstehen und auch besser kennenzulernen. Dabei ist es mir sehr wichtig anzumerken, dass es in diesem Gespräch nicht um eine Glaubensfrage geht, sondern vor allem darum, mal Neues zu erfahren. Das heißt, die Linse ein bisschen größer zu machen und nicht nur mehr über Jesus von Nazareth zu lernen, sondern auch über die Autoren eines der erfolgreichsten Bestseller der Welt, der Bibel nämlich. Also, ich wünsche euch bei diesem Gespräch viel Vergnügen und viele neue, wertvolle und spannende Erkenntnisse. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, da zu sein. Du hast im Prinzip in deiner Einführung fast alles schon gesagt, was man sagen musste. Also wunderschön. Bin gespannt, was jetzt passiert.
Ich glaube, dass da noch einiges mehr zu besprechen ist.
Ein paar Details vielleicht. Aber
ja. Du bist Theologieprofessor an der TU in Aachen.
Genau, an der RWTH in Aachen. Das ist eine technische Universität, die leistet sich eine philosophische Fakultät, und an der philosophischen Fakultät gibt es ein Institut für Theologie. Mhm. Und dann vertrete ich quasi die Bibelwissenschaft, also Altes und Neues Testament und alles, was drumherum geht. Also ich beginne irgendwann mit den Hethiter und den Ägypter und ich ende irgendwann in der Spätantike mit Koran, Koranentstehung und so, ja. Mhm. Und die Bibel natürlich dazu.
Mhm. Muss ein Theologe an Gott glauben?
Schwierige Frage. Also, es ist eine Frage, die in der Tat sehr stark diskutiert wird. Ich würde, wenn du so eine schnelle Antwort losgeschossen haben willst, würde ich einfach sagen, nein, muss man nicht. Ich würde sogar behaupten, zumindest für mein Fach, also die Bibeltheologie, das ist ein Fach, was sich historisch und literarkritisch mit antiken Texten beschäftigt, ist eigentlich völlig irrelevant, ob man was glaubt oder nicht. Also die Frage ist, muss ein Germanist an dem, was in Nibelungenlied erzählt wird, dran glauben, um das zu analysieren? Eigentlich nicht. Also ich lese die Bibel zunächst einmal als eine historische Quelle. Und als ein Buch, was unsere Kultur, wie du in der Einführung sehr gut gesagt hast, maßgeblich beeinflusst hat. Und nicht nur wegen Jesus, sondern wegen der ganzen jüdisch-christliche Kultur, die unsere europäische westliche Kultur maßgeblich prägt. Da ist kein Glauben Voraussetzung. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, in den letzten Jahrhunderten hat oft eine Glaubenseinstellung ein bisschen den Blick
vernebelt.
Ja, eben nicht vernebelt, sondern wenn man aus einer Glaubensperspektive diese Texte liest, tendiert man diese Texte in eine bestimmte Richtung zu interpretieren. Also Texte, also vor allem antike Texte, sprechen nicht unbedingt heutige Leser und Leserinnen an. Die sind nicht für uns geschrieben worden, die sind in eine andere Kultur geschrieben worden, in eine andere Sprache, mit einem anderen Sprachspiel, also ganz andere Kontexte, kulturell und literarisch, und die gehören interpretiert. Und je nachdem, was man sucht, kann die Interpretation in eine und in die andere Richtung gelenkt werden. In unserem Buch zum Beispiel versuchen wir, Jesus aus einer, ich sage nicht neutrale, sondern aus einer anderen Perspektive. 2000 Jahre lang hat man nur die positive Rosinen quasi aus der Geschichte herausgepickt, und wir wollten die andere Sicht anschauen. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn man aus einer feministischen oder gendergerechten Perspektive diese Texte sich annähert. Ne? 2000 Jahre lang hat man sie nur aus einer Männerperspektive angeschaut.
Interessant.
Und jetzt kommen, spannend, ne? Aber jetzt kommen Frauen, die zurück sagen, ey, es gibt auch andere Sichtweisen. Und dann natürlich protestiert man oder viele Leute protestieren und sagen, nein, das war nicht so. Aber ich denke, die andere Perspektive, also nur weil sie so lange da war, heißt noch lange nicht, dass die einzige richtige war. Also es gibt legitime Perspektive und die Glaubensperspektive ist natürlich eine Perspektive. Und wenn man das hat, muss man das einfach preisgeben und sagen, okay, für uns steht das im Vordergrund.
Mhm.
Wenn ich diese Texte lese, steht vor allem die historische und die literarische Perspektive. Also glauben muss man nicht unbedingt.
Mhm.
Auf der anderen Seite natürlich als Theologe fühle mich auch irgendwie ein gewisses Publikum verpflichtet. Und es ist ein Publikum, was natürlich auch aus einer Glaubensperspektive kommt. Also das Ziel von meinen Büchern, auch wenn sie ein bisschen frech klingen und vielleicht eine andere Sichtweise auf bestimmte Sache hineinbringen wollen, die wollen weder Menschen vom Glauben abfallen lassen, noch irgendein billiges Skandal provozieren. Ne?
Ja, super, dass du das noch erwähnst, gleich zu Beginn, weil wir wollen natürlich überhaupt niemandem auf den Schlips treten. Auch das Buch, was ihr geschrieben habt, ist einfach total charmant, super frech, auch sehr augenöffnend. Also bringt einfach, wie du sagst, eine ganz neue Perspektive nochmal mit rein. Und mich hat es einfach fasziniert, und das ist auch der Inhalt dieses Gespräches, wir sprechen über Jesus, den Menschen, nicht über Jesus, den Sohn Gottes, sondern wir versuchen es ein bisschen alltagstauglich, mehr über ihn zu erfahren als Mensch und wer er eigentlich wirklich war, weil da war ich doch erstaunt, weiß ich doch relativ wenig und ich bin allerdings auch nicht besonders bibelfest. Muss man in einem Theologiestudium die Bibel ganz lesen?
Es geht nicht so sehr um die Bibel ganz lesen. In einem Theologiestudium, zumindest versuche ich meine Studis natürlich Grundkenntnisse von der Umwelt zu vermitteln, wo diese Texte entstanden sind. Das ist, also auch wenn ich Goethe lese, wenn ich Goethe ohne zu wissen, was da historisch im Hintergrund passiert ist, ich verstehe ihn einfach nicht richtig.
Dass die Zusammenhänge haben. Ne?
Und das Gleiche gilt, und Goethe ist uns relativ nah. Jetzt, wir reden von Texten, die zum Teil 2500, 3000 Jahre alt sind, okay? Die eine gewaltige Wachstumsgeschichte auch haben. Sie sind nicht an einem Nachmittag geschrieben worden und sind oft auch nicht von einzelnen Autoren geschrieben, sondern es sind mehrere Leute, die zusammenkommen, die zum Teil alte Texte rezipieren, wieder aktualisieren. Das Fachwort ist fortschreiben. Also die schreiben nicht einfach weiter hinten anhängend irgendwelche Stücke, sondern die platzieren Sache am Anfang, Sache dazwischen, die korrigieren das Ende und so weiter und so fort. Und also dieser Kontext ist ganz wichtig, also der literarische und historische Kontext und dann eben die Methodologie der Untersuchung. Also die Bibelwissenschaftler ist eben ein Wissenschaft, es ist eben kein Glauben, das heißt, wir verwenden Methoden der Literaturwissenschaft. Also so wie eben ein Germanist das Nibelungen liest oder ein Anglist Shakespeare liest, so liest ein Bibelwissenschaftler die Bibel. Ganz klar, man erkennt Strukturen, man versucht aus der Form eine Botschaft herauszufinden und also Metapher, Sprachbilder zu erkennen, antike Autoren, die, also im Unterschied zu der heutigen Zeit, wo jede und jeder schreiben kann, egal ob er gut ist oder nicht. In der Antike war eben nicht so, in der Antike, die Leute, die was geschrieben haben, die hatten fast alle, auch ein Julius Caesar, der eigentlich Kriegsberichte verfasst, oder ein Herodot, der eigentlich als Historiker sich versteht, die schreiben nicht nur irgendwelche Texte, sondern die sind bemüht, schöne Texte zu schreiben. Also die schreiben, die sind Historiker, aber gleichzeitig Literaten, ne? Und die Bibel umso mehr. Die sind Texte, die nicht immer und nicht überall, aber in der großen Mehrheit der Fälle schon als heilige Texte verfasst werden. Also die sind Texte, die durch ihre Form bereits eine Botschaft vermitteln. Und eben die Methode, die wir anwenden, fokussiert genau dorthin. Also wir lesen Texte und wir schauen nicht nur die Inhalte, sondern wir schauen, wie die Inhalte vermittelt werden. Mhm. Und oft durch die Art der Vermittlung merkt man, upsala, dieser Texter will total was anderes erzählen. Ich kann vielleicht ein Beispiel machen, damit wir nicht so, und vielleicht nicht gleich bei Jesus, sondern starten wir mit der ersten Seite der Bibel. Ne? Also Genesis 1, das kennt jeder. Ne? Also das ist die Erschaffung der Welt in 7 Tagen. Und jahrhundertelang hat man immer erzählt, der Gott, der spricht und sagt, es werde Licht und es wird Licht. Mhm. Und so gehen die 7 Tage weiter. Und man hat immer gesagt, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und das passiert aber am 6. Tag. Und jetzt, wenn wir die Struktur des Textes uns anschauen, das ist eine ganz klare 7er-Struktur. Ne? Und wenn wir ungerade Zahlen haben, haben wir uns jetzt die 2 Möglichkeiten, das zu interpretieren. Entweder nehmen wir eine klimatische Struktur, also Klimax heißt auf altgriechisch Treppe, also man startet von 0 und man geht zum Gipfel oben. Das heißt, da wäre die Hauptbotschaft der 7. Tag. Mhm. Und was macht Gott am 7. Tag? Gar nichts. Er tut sie ausruhen. Also im Prinzip, er erschafft den Schabbat, also den Ruhetag, was im Judentum ganz wichtig ist. Oder man nimmt eine 7er-Struktur als konzentrische Struktur, also 1, 2, 3, 4 ist das Zentrum, 5, 6, 7. Mhm, also wir hätten, genau, rauf und runter. Und das Zentrum ist der 4. Tag. Was macht Gott am 4. Tag? Der erschafft Sonne, Mond und Sterne. Also, dass Gott der 6. Tag als Zentraltag sieht, strukturell, ist nirgends da. Also, wir haben entweder den 7. oder den 4. Tag. Und wenn wir das wahrnehmen, dann müssen wir uns überlegen, wieso ist es so? Und dann überlegt man, wann ist der Text entstanden? Der Text ist sehr wahrscheinlich in einer Zeit entstanden, wo die Autoren in Exil waren. Also, die waren nicht versklavt, aber die waren nicht bei sich zu Hause. Und in diesem Exil waren sie gerade besiegt worden von den Babyloniern. Und wie schafft man eine Einheit zu bringen in einem Volk, was nicht mehr bei sich im Land ist, ohne König, ohne Tempel, indem man eine Struktur erfindet, die für das Volk identitätsstiftend ist. Und das ist diese Sabbatstruktur. Also Juden sind das erste Volk, das einen Tag pro Woche Pause macht. Und es ist kein Wochenende. In der Antike gibt's kein Wochenende. Also wenn ich an einem Tag nicht arbeite, dann habe ich auch nichts zum Essen. Das heißt, es ist ein Tag, wo man wirklich auch vom Essen, vom Verdienst, von normalem Leben Pause macht für Gott. Und das schafft Identität in eine Situation, wo man im Ausland ist, also bedroht ist. Mhm. Und das Zweite, das ist noch viel, viel cooler, weil das ist die politische Botschaft dahinter, ist der 4. Tag. In der Antike, wenn Völker gegeneinander kämpfen, kämpfen auch Götter gegeneinander. Also da haben wir ganz klar, der Gott der Babylonier ist stärker, oder die Götter der Babylonier, das war eine polytheistische Gesellschaft, sind stärker als der Gott Israels, weil sie haben Israel oder das jüdische Volk zerstört und erobert. Und jetzt, was sagen diese Autoren, um die Identität des Volkes zu stärken? Sie sagen, unser Gott, der hat Sonne, Mond und Sterne erschaffen. Mhm. Und wir haben sehr viele Reliefs aus Babylon und Sonne, Mond und zumindest ein Stern, also Shamash, Ishtar, sind die Hauptgötter Babylon. Also in diesem Text wird quasi gesagt, unser Gott hat zwar verloren, wir haben zwar verloren,
aber
wir sind,
haben die Götter erschaffen.
Aber unser Gott hat deren Götter erschaffen. Also wir sind trotzdem, also die politische Botschaft ist, wir sind stärker, wir sind kühler. Mhm. Und dass da auch nebenbei der Mensch erschaffen worden ist, das ist eine Nebenerscheinung. Also die politische Botschaft ist viel, viel stärker als... Also in Genesis 1 geht es nicht um die Schöpfung. Wenn man den Text formal anschaut, geht es um Identitätsstiftung, also Schabbat als Erkennungszeichen. Alle Leute, die den Schabbat einhalten, gehören zu unserem Volk, auch wenn wir kein Land haben. Und politische Botschaft. Unser Gott, obwohl wir verloren haben, ist stärker als die anderen. Also, und das, das ist total spannend, weil es geht um die Form. Also, ich habe den Inhalt noch nicht angeschaut. Ich habe nur geschaut, wie diese antiken Autoren den Text gestaltet haben.
Da kann man ungefähr erahnen, was das für ein Riesengebiet ist und was es alles umfasst und wie viel Interpretationsspielraum es ja am Ende lässt.
Auch, also Interpretation ist immer, wobei eben der wissenschaftliche Zugang führt dazu, dass sie Argumente anführen und dass so im Prinzip wie in der Naturwissenschaft, ich bin an der Technischen Universität, die Wiederholbarkeit von Analysen muss gegeben werden, ja, und die Verifikation. Also, es ist natürlich Interpretation, aber es ist nicht beliebig. Also es zählen am Ende immer die Argumente. Ne? Und auch wenn ich mit den Studis diskutiere, also wir reden sehr viel über verschiedene Methodologien, ne? Wie man sich an Texte herantasten kann. Und ich sage oft, ich sage Ihnen das, was meine Meinung ist und meine begründete Meinung. Aber wenn Sie es schaffen, bessere Argumente zu finden, um bitte das schön. Gegenteil zu mir, ich übernehme Sie sofort, weil die besser sind und die mag ich aus deren Argumente meinen. Ne? Also, wie gesagt, es ist nicht alles beliebig, aber natürlich, wie in jede Geisteswissenschaft, aber ist ein gewisser Interpretationsspielraum. Nein, und es geht immer davon ab, was für Frage stelle ich dem Text. Eben, wir werden jetzt über Jesus reden und da ist es völlig klar, wenn ich da den Jesus des Glaubens suche, dann stelle ich den Text natürlich ganz andere Frage, als wenn ich die Problematik habe, wie war dieser Mensch wirklich, was kann man an aus dieser Quelle rekonstruieren. Kann man überhaupt was rekonstruieren? Oder sind diese Quellen, die natürlich, der jüngste Evangelium, der entsteht ungefähr 40, wenn nicht 50 Jahre nach dem Tod Jesu, ne? In einer Zeit, wo die Menschen bereits an diesem Mensch geglaubt haben und zum Teil schon geglaubt haben, dass er sowas wie ein Gott oder ein Gottessohn ist. Also das
obwohl sie ihn ja, viele von denen ihn gar nicht persönlich kennengelernt haben, ne?
Natürlich. Wobei, das ist auch etwas ganz wichtig in der antiken Welt. Verschriftete Texte sind nicht die erste Fassung von der Tradition, die wir analysieren. Also, wenn ein Text verschriftet wird, ist in den meisten Fällen schon durch ein paar Generationen mündliche Überlieferung durchgegangen. Also, natürlich haben die Autoren und oder Autorengruppen, also, wir reden für die Evangelien, obwohl wir sie Markus, Matthäus, Lukas und Johannes nennen. Ne? Aber die sind spätere zugewiesene Namen. Ursprünglich wissen wir nicht, wer die geschrieben hat. Und wir gehen davon aus, dass es nicht einzelne Menschen waren, sondern es waren Gruppe von Menschen, die daran gearbeitet haben. Und die übernehmen gewisse Traditionen. Also am Anfang war das Christentum nicht so wie heute eine zentralisierte Religion mit einem Papst in Rom, der mehr oder weniger zusammen mit seinen Bischöfen entscheiden kann, was ist richtig und was ist falsch. Am Anfang waren einfach Gruppe von Menschen, die meisten waren Juden am Anfang natürlich, die geglaubt haben, diese jüdische Prediger ist der Messias, der die Propheten uns verheißen haben. Das heißt, sie glauben an ihn. Und weil sie an ihn glauben, dann verkünden etwas total Neues, eben sein Evangelium. Und das ist eben die Neuheit der Evangelien. Davor gibt's diese literarische Gattung nicht. Das ist eine Erfindung quasi der erste Christusgläubige oder Jesusgläubige. Das Evangelium vermischt biografische Informationen, also was der getan hat, mit seiner Predigt und bereits mit der ersten Rezeptionsgeschichte seiner Predigt. Das gibt's in der Antike sonst nicht. Also wir erkennen natürlich vor allem aus der griechischen und auf der römischen Biografie-Schreibung sehr viele Vitae oder Bioi, also Biografien von berühmten Persönlichkeiten. Und natürlich, die Autoren des Neuen Testamentes, die sind Literaten, also sie sind keine einfache, die sind man würde fast sagen, Schriftgelehrte. Also es ist nicht etwas, was einfach so nebenbei passiert. Es sind zum Teil Profi, die sich hinsetzen und zum Teil Quellen vergleichen. Ob die mündig oder schriftlich sind, wissen wir nicht. Aber sehr wahrscheinlich hat es Sammlungen von Sprüchen gegeben und sehr wahrscheinlich hat es auch schon schriftliche Sammlungen von irgendwelchen Sachen, die Jesus getan hat oder erzählt hat, also Gleichnisse oder kleine Wundersammlungen, die kommen halt zusammen und das ist eine Synthese, okay? Und das machen auch in der gleichen Zeit ähnlich, oder wenn wir an Plutarch denken oder an Josephus Flavius, also Leute, die wir oder deren Schriften wir heute problemlos als historische Quelle wahrnehmen, die erfinden auch total viel.
Wahnsinn.
Das ist total spannend. Also zum Beispiel Gespräche oder noch mehr Reden. Also wenn man eine Rede vorfindet, aber in den Antiquitates Judaicae von Josephus Flavius oder in den Bioi Paralleloi, also den parallelen Leben, die Plutarch schreibt, wo er immer einen römischen Kaiser mit einem griechischen vergleicht, die lassen sehr viel diese Leute reden. In Selbstgespräche oder und Plutarch schreibt es am Anfang vom Leben von Alexander. Er sagt, das, was ich schreibe, ist es nicht, was gewesen ist, sondern es ist das, was gewesen wäre, wenn es sich so zugetragen hätte. Also total spannend, ne? Weil es sind Autoren, die bilden sich ein in den Kopf quasi von den Gestalten, die sie beschreiben, zu sein, und die lassen diese historische Persönlichkeiten reden, so wie sie meinen, dass sie geredet hätten, wenn sie in der Situation gewesen wäre. Mach ich ein Beispiel, damit es klar wird. Josephus Flavius zum Beispiel am Ende von seinem Werk de Bello Judaico, also der jüdische Krieg, wo er beschreibt, wo die Römer am Ende diese berühmte Festung von Masada am Roten Meer, viele Leute kennen die Bilder, also das ist am Roten Meer wirklich eine imposante Festung. Da oben haben sie ein paar, die letzte jüdische Widerstandskämpfer verschanzt, und 4 Jahre lang halten sie dort aus, bis dann die Römer kommen, sie bauen eine Rampe, und am Abend davor, wo sie wissen, am nächsten Tag werden die Römer reinkommen, und wir können nicht mehr Widerstand leisten, dann entscheiden, Selbstmord zu begehen. Das ist für das Judentum eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung. Selbstmord ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil das allererstes Gebot, was Gott in Genesis 1 gegeben hat, ist, sei fruchtbar und mehret euch. Mhm. Also es ist ein Lebensgebot. Und Selbstmord geht gegen dieses Urhauptgebot, also eigentlich total verboten. Und Eleazar, also so ist der Name von dem Führer, von diesen Zeloten, also diese Widerstandskämpfer, oder man, die Römer hätten sie Terroristen genannt, je nachdem, wie man aus welcher Perspektive man sie anschaut, der hält eine Rede. Und diese Rede, die hat niemand gehört, beziehungsweise danach haben sie fast alle umgebracht. Also Josephus Flavius hat nicht einmal eine mündliche Quelle, sehr wahrscheinlich, der diese Rede hält. Aber als Jude, der genau die Situation kennt, der weiß ganz genau, wenn Eleazar an diesem Abend eine Rede gehalten hätte, der wäre genau so gewesen. Und das ist für uns eine historische Quelle. Die Evangelien machen dasselbe mit Jesus. Also das Johannes-Evangelium, der funktioniert fast nur mit Reden, und zwar sehr, sehr lange Reden, die sehr wahrscheinlich Jesus nie so gehalten hat.
Vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage. Es ist unumstritten, dass es ihn gab.
Es ist in der Tat wissenschaftlich unumstritten, dass es ihn gab. Und zwar aus einer sehr, sehr banalen Überlegung. Also Historiker arbeiten mit einer ganz klaren, vor allem Althistoriker arbeiten mit einer ganz klaren Richtlinie. Um zu belegen, dass irgendwas passiert ist oder ob das irgendjemand gelebt hat, man braucht zwei voneinander unabhängige Quellen. Mhm. Also eine Quelle ist, es sind zum Teil Realien, also es können Steine sein, aber natürlich können Schriftstücke sein, es können Statuen sein, also zwei voneinander unabhängige Quellen. Und bei Jesus haben wir natürlich das Neue Testament, das ist Werk natürlich von Menschen, die an ihn geglaubt haben, also natürlich mit einem gewissen Blickwinkel, aber das ist eine historische Quelle. Mhm. Und da müssen wir auf der Suche nach in der Umfeld von den römisch-griechische jüdische Welt Jesu auf der Suche nach anderen Quellen gehen. Und wir haben in der Tat nicht sehr viel. Also wir haben bei Sueton, bei Tacitus, bei Plinius selber Belege, dass sie wissen, dass es ein gewisser Christus gegeben hat, der von Pontius Pilatus irgendwann getötet worden ist. Mhm. Natürlich sind diese Quellen ein bisschen später entstanden, aber keine von diesen römischen und zum Teil jüdischen Autoren stellt die Existenz von dieser Person in Frage. Was eigentlich, und die sind alle Gegner des Christentums, und das hätten sie machen können. Sie hätte, und die glauben an Christus, den es nicht einmal gegeben hat. Punkt. Mhm. Das wäre perfekt, um die Situation zu disqualifizieren. Ne? Das mag es nicht. Das heißt, sie gehen davon aus, dass diese Person wirklich gelebt hat und getötet worden ist unter Pontius Pilatus. Das heißt, unsere biblische Quelle stimmt mit dieser römisch-griechischen Quelle überein. Und jetzt haben wir einen Beleg, dass den Jesus gegeben hat und getötet worden ist. Mhm. Und wir wissen aus der Biologie, dass alle Menschen, die gestorben sind, irgendwann geboren wurden. Also klingt banal, ist es aber nicht. Also natürlich ist Jesus geboren, den hat es wirklich gegeben. Ob er alles getan hat, was wir in diese Vite, also in diese Biografien oder quasi Biografien, was wir Evangelien nennen, getan hat, das ist eine ganz, ganz andere Frage, das werden wir jetzt auch noch gehen. Ja. Aber dass denn Jesus gegeben hat, ist wissenschaftlich, also durch diese Vielfach von Quellen, die sein Tod belegen, eigentlich gesichert, ja.
Als Sohn von Maria und Josef? Nein,
das ist, nein.
Also, okay, dann lass uns erstmal bei Jesus bleiben, bevor wir über die Eltern sprechen.
Nicht nur die, also was belegt ist, ist, dass er gelebt hat und dass er unter Pontius Pilatus getötet wurde.
Okay.
Das ist gesichert. Alles andere, was wir eben aus den Evangelien kennen, muss literarkritisch und historisch kritisch analysiert werden. Also für die meisten Sachen haben wir leider nunmehr eine Quelle. Und mit einer Quelle muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also es gibt Sachen, die wahrscheinlicher sind, Sachen, die offensichtlich erfunden sind. Aber wir können jetzt weiterreden und schauen mal. Also ich lasse mir gerne eine Frage stellen. Über alles kann man nicht reden, aber es ist bald Weihnachten. Wir können vielleicht über die Geburt reden oder sowas. Aber
ja, also was mich total fasziniert überhaupt an der Figur Jesus Christus, dass ich im Grunde genommen, und nochmal, ich bin gehöre keiner Religion mehr an, schon lange nicht mehr, und ich bin nicht besonders bibelfest, aber das Einzige, was ich im Grunde genommen weiß, ist, wurde geboren angeblich am 24. Dezember. Ist das Datum valide?
Nein.
Auch nicht?
Natürlich nicht.
Mhm.
Also, und auch das Jahr Null Geburt. Die Evangelien sind sehr spannend, weil ein wichtiges Element von jeder Biografie von antiken Herrschern ist, wann ist er geboren und wann ist er gestorben. Und bei Jesus haben wir über die Geburt keine Angabe und über das genaue Datum des Todes widersprüchliche Angabe. Also, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man aber irgendwie auch lösen kann. Über die Geburt lässt sich relativ einfach einiges sagen. Also das Erste ist, dass für die frühen Christen war die natürliche Geburt völlig irrelevant. Also die meisten feierten entweder der Tag, wo sie Christen wurden, also der Tag der Taufe, oder sie feierten den Tag des Todes, und meistens war gewalttätig, also Märtyrertod, man würde umgebracht. Also die waren wichtiger. Der Tag der Geburt, das war ein heidnisches Fest. Also das war etwas, was für die Heiden, also nicht für die Christen relevant war. Deswegen ist es für die ersten Menschen, die Biografien Jesu schreiben oder Sammlungen von Sprüchen, die Geburt absolut irrelevant. Also das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, kennt keine Geburtsgeschichte. Es beginnt direkt mit Jesus ist erwachsen und predigt. Noch schlimmer, die ältesten Texte des Alten Testamentes sind nicht die Evangelien, sondern sind ein paar, eigentlich sieben Briefe, die ein gewisser Paulus, der ein jüdischer Pharisäer war, der sich dann, also wir sagen, es war einer der ersten Christen de facto, er glaubte an Jesus. Also das Wort Christentum ist in dieser Zeit noch ein bisschen anachronistisch, würde man sagen. Also man vermeldet ein Wort, was für uns heute eine Bedeutung hatte, die aber in der damaligen Zeit nicht wirklich, noch nicht wirklich relevant war. Aber eben dieser Paulus, der war ein gläubiger Jude, ein Pharisäer, der bekehrt sich und er gründet christliche Gemeinde, interessanterweise nicht in Palästina oder Judäa, sondern in der südlichen Türkei und in Griechenland. Und der schreibt Briefe an diese Gemeinde, um die zu organisieren, um inhaltliche Fragen zu lösen. Und irgendwann lässt sich hinreisen, über Jesus zu reden, obwohl er den lebendigen Jesus nie gekannt hat. Aber er ist der Meinung, er hat eine Vision von Jesus gehabt. Und das ist total spannend, weil niemand von den Antiken, auch von seinen Gegnern, stellt in Frage, dass diese mystische Begegnung weniger Bedeutung hat als eine Begegnung mit der realen Mensch. Also mystische Begegnungen und reale Begegnungen, die haben die gleiche Wertigkeit. Für uns heute natürlich würde man sagen, er hat es erfunden, ne? Aber in der damaligen Welt war absolut normal. Und er beschreibt und er sagt einmal in einem Brief, wo auch sehr viele autobiografische Elemente sind, also es ist wirklich echt von ihm, er sagt, dass Jesus ist geboren von einer Frau.
Okay.
Das ist alles, was wir wissen. Also kein Vater, keine Grotte, keine Engel, kein gar nichts. Nicht einmal der Name von dieser Frau sagt uns.
Bekannt.
Also die älteste wirklich Schrift, wir sind in den 50er Jahren, also 20 Jahre nach der, oder 15 Jahre.
Er wurde ungefähr, sagt man, ich glaube Mitte 30, ne? 30, Mitte 30?
Ja, darüber kann man auch drüber diskutieren, ne? Wie alt wurde Jesu? Ja, Mitte 30 ungefähr. Aber eben, die Geburt ist wichtig. Also, das Jahr Null hat es damals noch nie gegeben. Man ging davon aus, dass Jesus ihm genau 754 Jahre nach dem Gründungsrom geboren wurde. Im 8. Jahrhundert, ein Mönch berechnet es und er verschätzt sich. Also er verschätzt sich um ein paar Jahre. Und dann müssen wir schauen, was sagen uns die Quelle. Und wir finden eben Geburtserzählungen in Matthäus und in Lukas Evangelium. Und in Matthäus und Lukas Evangelium, die sind beide einig, dass Jesus geboren ist, als Herodes noch König in Judäa war. Mhm. Und über Herodes haben wir natürlich viele andere Quellen und wir wissen ganz genau, wann der gestorben ist. Und Herodes ist im Jahre 4 vor Christus gestorben. Ganz, ganz spannend. Also eigentlich, Jesus ist definitiv vor Christus geboren. Mhm. Allerdings, wir finden in Lukas Evangelium, beide sind auch einheitlich, die sagen, als Kaiser Augustus Kaiser in Rom war, und das passt perfekt, weil der war bis 14 nach Christus Kaiser, also das geht sich aus. Und dann gibt es bei Lukas aber einen Hinweis, was uns extrem viele Probleme verursacht. Er sagt, und er wurde geboren als Quirinius, der Statthalter in der Provinz Syrien war. Also die Römer, die haben ihr ganzes Reich in verschiedene Provinzen organisiert. Und als eben in dieser Zeit, also um die Zeitenwende, war Judäa noch nicht eine römische Provinz, das war unter Herodes quasi, Herodes war ein Klientenkönig. Die Römer, die haben entweder Provinzen gehabt oder kleine Staaten zugelassen mit treue Könige, die quasi für die Innenpolitik zuständig waren, für die Außenpolitik haben sie die Grenze des Reiches geschützt. In dem Fall waren die Parther genau auf der drüberen Seite und deswegen war Herodes ganz, ganz wichtig. Aber natürlich, der direkte Ansprechpartner von Herodes war nicht der Kaiser in Rom, der ganz weit weg war, sondern war der Prokurator, also der Chef von der am nächstgelegenen Provinz, und das war die Provinz Syrien im Norden. Ungefähr, was die heutige Syrien, Libanon und südliche Türkei ausmacht. Und diese Quirinius, wissen wir aus römischen Quellen, der war, also Prokuratoren, die wurde man, nachdem man in Rom Konsul war, also man wurde ein Jahr Konsul, und dann durfte man eine Provinz ein Jahr verwalten und die auch ausbeuten und quasi, also es war ein sehr interessantes System, was die Römer hatten. Jedenfalls, dieser Quirinius, der war Prokurator im Jahre 6 nach Christus. Also zwischen den Jahren 4 vor und den Jahren 6 nach sind 10 Jahre dazwischen. Und dann muss man entscheiden, Quirinius oder Herodes. Man geht davon aus, dass die Erinnerung an der größte König Judäa, nämlich Herodes, viel stärker ist als die Erinnerung an Quirinius. Das heißt, wir nehmen Herodes als Standpunkt. Also Jesus ist geboren, als Herodes noch am Leben war. Mhm. Jetzt die Frage ist, wann ist geboren? Und wir haben eine sehr interessante Erzählung, die nur im Matthäus Evangelium vorkommt, die auch nicht historisch ist, aber durch ihre nicht historisch sein zumindest ein Element gibt, was für uns relevant ist. Also diese Erzählung ist, die kennt jeder, Herodes, der will Jesus töten, weil er Angst hat, dass er irgendwann König der Juden werden will an seine Stelle. Und die Erinnerung dahinter ist, dass Herodes tötet Kinder. Und natürlich, Herodes hat seine eigenen Kinder getötet, aber nicht als Baby, sondern als erwachsene Männer, die ihn ganz gerne den Garaus getan hätten, um ihn zu
stürzen.
Mhm. Aber eben, ungefähr 100 Jahre später ist nur die Erinnerung, Herodes tötet Kinder. Und er gibt einen Befehl und er lässt alle Kinder töten, die zwischen 0 und 2 Jahre alt sind. Also Herodes geht davon aus, dass der Jesus 2 Jahre alt sein kann. Wir wissen, er ist im Jahre 4 gestorben, allerdings er war ein Jahr sehr schwer krank. Das heißt, vor dem Jahr 5 hat er sicher diese Befehl nicht gegeben. Und dann rechnen wir 2 Jahre dazu und vielleicht noch ein drittes Jahr, um sicher zu sein. Also Jesus ist zwischen dem Jahr 8 und dem Jahr 5 vor Christus geboren. Genau können wir das nicht sagen, aber eben sicher in dieser Zeit. Mhm. Wann genau war der 24. Dezember? Das wissen wir gar nicht.
Auch nicht, wie es zu dem Datum kam? Also,
der einzige Hinweis, den wir haben, ist, die Engel gehen zu den Hirten und die Hirten schlafen draußen. Und jetzt, natürlich muss man mit Archäoklimatologie uns beschäftigen. Also, wir müssen schauen, wie war das Wetter im Jahre 7, 8 vor Christus in der Nähe, oder sagen wir so, in Judäa oder in Galiläa, je nachdem, ob wir Nazareth oder Bethlehem nehmen. Mhm. Und da wissen wir, dass eben im Dezember war auch vor 2000 Jahren zu kalt, um draußen zu schlafen. Also, und vor allem, wir haben die älteste Tradition, die gehen davon aus, dass Jesus im Frühjahr geboren ist. Allerdings, auch da, die theologischen Interpretationen mischen sich mit irgendwelchen Erinnerungen. Man hat wirklich sehr lange gedacht, dass Jesus irgendwann im März geboren worden ist. Es gibt die jüdische Tradition, die genau im März die Erschaffung der Welt platziert und Jesus sei genauso wie der neue Sonne am vierten Tag der Schöpfung geboren. Irgendwann kann man, eigentlich die Geburt ist nicht das Wichtigste, wichtigste Empfängnis, was Maria durch den Heiligen Geist bekommen hat. Das heißt, März plus 9 Monaten kommt man genau irgendwann in Dezember. Dann gibt es natürlich der Versuch, römische Festen zu überschreiben. Das hat man in Christentum sehr, sehr gerne, nicht nur in Christentum, also immer wieder. Also alte Religionen nehmen Festen und sie überschreiben sie mit ihren neuen Dingen und um den 24. Dezember gibt's diese Sonnenfest, ne? Und dann musste man die mit irgendwas überschreiben. Ich gehe und ich habe das vor ein paar Jahren gelesen von einem Kollegen, der da in Jerusalem arbeitet und ich glaube, er hat das richtig gesehen. Man hat irgendwann im 4. Jahrhundert, also relativ spät, Weihnachten im Dezember zum Feiern begonnen, weil man sie ganz klar von einem anderen Fest unterscheiden wollte, nämlich von Ostern. Ostern ist ein fixes Datum, das kenne ich aus den Evangelien und es ist immer irgendwann, also die Christen feiern das erste Vollmond, erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Mhm. Das heißt, es ist immer irgendwo März, April, Anfang Mai, okay? Und da war ein großes Fest, wo total viele Pilger kommen. Und wenn ich jetzt auch noch die Geburt platziere, dann habe ich zwei sehr große Feste, wo sehr viele Pilger kommen, wo sehr viel Geld fließt gleichzeitig. Viel cooler ist ein großes Fest im Frühjahr und ein großes Fest im Winter. Dann haben wir die Tourismus oder die religiöse Tourismus an beide Stellen irgendwie abgesichert. Und ich denke, wenn es um Geld geht, ist man fast immer richtig. Also diese 24. Dezember entsteht einfach als Gegenpol zu dem Osterfest.
Sehr spannend, dass es dann heute auch noch so ein Konsumwahnsinn ist, ne? Eigentlich, muss man echt sagen.
Im Prinzip, ja. Also, wobei am Anfang war absolut kein Konsumwahnsinn. Also man hat wirklich die Fest der Geburt des Herrn. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Eben, man beginnt Weihnachten im 4. Jahrhundert zu feiern. Also 400 Jahre lang oder 350 Jahre lang interessiert kein Mensch, wann Jesus geboren ist. Okay? Man beginnt das zu feiern in dem Moment, wo das Christentum offizielle Religion des Römischen Reiches wird. Und wo sehr viele Menschen beginnen, sich Fragen zu stellen, was war mit diesem Jesus? Und plötzlich auf einmal sind nicht nur, also es gibt die große Theologin, die sich damit beschäftigt, war er Gott, war er nicht Gott, hat er das gleiche Wesen wie Gott und das gleiche Denken wie Gott, also ganz komplexe Diskussionen, die für die normalen Menschen völlig uninteressant sind. Aber das sind die Jahre, wo die ersten Konzilien stattfinden, wo man entscheidet, der war wahre Gott und wahre Mensch, also eine Person mit zwei Naturen und diese Person hat die gleiche Substanz wie der richtige Gott, dann kommt der Heilige Geist, also extrem komplexe und absolut kontraintuitive Entscheidungen. Und die normale Menschen fragen, ja okay, aber was war genau mit dem Mensch? Und dann erfindet man Weihnachten. Und es gibt eine wunderschöne Predigt von Johannes Chrysostomus, einer der großen Kirchenväter, der sagt, das ist die Mutter aller Feste im Jahre 380. Also ganz, ganz kurz nach diese große Konzilien ist Weihnachten die Mutter aller christlichen Festen, obwohl jeder weiß, dass die Mutter aller christlichen Feste nicht die Geburt, sondern die Auferstehung ist. Also Ostern. Ist eigentlich das Wesentliche. Und da wird Weihnachten, es ist einfach viel schöner. Man feiert die Geburt eines Gottes. Im Prinzip genauso wie die Griechen schon davor gemacht haben. Also für uns heute wirkt Gott ist Mensch geworden, total irgendwie fremd irgendwie. In der damaligen Zeit war normal, also die griechischen Götter, die sind ständig geboren oder die haben ständig mit Frauen irgendwelche Nebengötter gezeugt, also Zeus.
Ich habe mir jetzt auf Netflix, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gibt es eine Serie aktuell, die heißt Chaos.
Ich kenne sie, ja.
Ohne da jetzt einzusteigen, kann ich sehr empfehlen, ist nämlich tatsächlich so mit Jeff Goldblum als Zeus, eine moderne Aufarbeitung der griechischen Mythologie, extrem unterhaltsam und ja auch sehr tiefblickend, was die griechischen Götter angeht.
Die ist sehr, sehr gut gemacht. Aber das ist genau die Welt, in der Jesus geboren wird. Das ist vor allem die Welt, die erste Christen als Kulturwelt haben. Also die Vorstellung, eine Jungfrau wird schwanger von einem Gott und ein Kind kommt auf die Welt und dieses Kind ist ganz besonders. Das passiert, also ich sage nicht ständig, aber sehr, sehr häufig. Okay?
Mhm. In der griechischen Mythologie.
Ja, natürlich. Ja, genau. Aber die sind die Götter, die diese, ja, die Menschen damals hatten. Für uns heute wirkt da, oh wow, Jungfraugeburt und ein Gott macht ein Kind mit einer jungen Frau. Das war normal. Also die Autoren der Evangelien, die bedienen sich quasi literarische, das Fachwort ist Topos, also literarische Bausteine quasi, die für die damaligen Adressaten normal waren. Also die erfinden nichts Neues, sie versuchen genau in der Sprache der Leute, die sie überzeugen wollen, zu reden und darzustellen, wie das passiert. Engel als Boten, Hermes. Also es sind die
quasi Parallelen,
die gleiche Gestalten, ja, die ein bisschen umgewandelt werden und in die Evangelien reinkommen. Heute, 2000 Jahre später, brauchen wir ein bisschen Know-how, ich sage nicht ein Theologiestudium, aber natürlich zumindest ein bisschen historischer Touch, um solche Sachen genau in den Kontext zu verstehen. Ansonsten verstehen wir sie leider falsch.
Also, lass uns mal Tacheles reden, Simone. Was war Jesus Christus für ein Typ? Oder fangen wir mal an, was war er für ein Kind? Lass mich einen Abschnitt vorlesen aus deinem Buch. Erste frühchristliche Erzählung. Jesus war bei genauerer Lektüre der Texte ein Problemkind, das seinen Eltern wenig Respekt entgegenbrachte. Auch als Erwachsener polarisierte er und wurde schließlich als Anführer einer Bande von Aufrührern hingerichtet. Das ist mal eine Ansage.
Stimmt aber alles, wenn man eben die Glaubenperspektive wegtut. Na, aber als Kind ist es vor allem sehr, sehr spannend. Also wieder zurück in der Welt von den ersten Christen. Okay? Sie haben diesen Jesus. Der ist auf jeden Fall eine besondere Persönlichkeit gewesen. Es gibt sogar welche, die behaupten, der sei auferstanden. Und jetzt plötzlich auf einmal, er ist geboren von einer Frau. Also er ist definitiv ein Mensch. Mhm. Aber ist er auch ein Gott? Das ist das Problem, was die ersten Christen haben. Okay? Für uns heute ist vielleicht genau das Gegenteil. Heute, nach 2000 Jahren, machen wir aus Jesus ganz klar den Gott und wir müssen den Mensch wiederentdecken. Mhm. Aber in der damaligen Zeit, das Problem ist, wir müssen belegen, dass dieser Jesus von Anfang an ein Gott war. Und dann natürlich bereits bei der Geburt, und die Evangelien sagen nichts dazu. Jesus wird geboren, dann gibt's eine kleine Episode, wo er 12 Jahre alt ist, und dann springt man direkt, wo er 30
ist. Es fehlt, genau.
Und diese Lücke, die wird gefüllt durch andere Traditionen, die zum Teil genauso alt sind wie die Evangelien, die dann in die Bibel reingekommen sind, die aber nicht in die Bibel aufgenommen worden sind. Und die sind nicht aufgenommen worden aus unterschiedlichen Gründen, aber die Tradition ist alt, also die sind für uns auch historische Quellen, die wir auswerten müssen. Die Tatsache, dass sie nicht Bibel geworden sind, macht sie nicht wenig glaubwürdig. Okay? Die sind die sogenannten apokryphen Evangelien. Und es gibt in der Tat ein paar apokryphen Evangelien, die sich eben mit Jesus Kind beschäftigen. Und interessanterweise, das Bild, was da rauskommt, ist nicht das Bild von dem schönen, kleinen, lockigen, blonden, netten Bubele. Es ist ein problematisches Kind, weil der gleichzeitig Gott ist. Und also zunächst einmal beginnt das Glaube der Geburt, kann er Wunder wirken. Die Hebamme sammelt das Wasser, wo er gebadet hat, weil offensichtlich mit dem Wasser Menschen wieder das Augenlicht leben kann. Also man kann Wunder wirken. Natürlich sind Fake-Erzählungen, aber das ist das, was die damaligen Menschen brauchen, um zu belegen, dieses Kind ist wirklich ein Gott. Wo dieses Kind aber...
Hat er die Kirche Einfluss genommen oder wie kam es dazu?
Es gab noch keine Kirche. Also die Kirche, wie wir uns das vorstellen, das ist etwas, was deutlich, deutlich später entsteht. Also so wie eine Struktur.
Okay.
Die ersten 300 Jahre, da gibt es absolut keinen Einfluss. Natürlich, irgendwann, als man entschieden hat, nur bestimmte Schriften werden in der Liturgie verwendet, hat man nur diese Schriften weiter kopiert. Deswegen sind manche Texte verbreitet worden und manche andere hat man sie erst in den letzten 150 Jahren wiederentdeckt. Mhm. Die waren irgendwo in irgendwelchen Bibliotheken versteckt. Mhm. Und dann hat man gedacht, okay, die hat man verheimlicht. Deswegen Apokryph heißt nicht geheim, sondern heißt einfach verborgen. Die sind nicht mehr kopiert worden. Ne? Mhm. Aber nicht, weil man sie verbieten wollte. Also man hat auch versucht, sie zu verbieten, aber die waren in der Rezeption von den Leuten total da. Also wir finden in der Sistinischen Kapelle, also das ist der Ort, wo die Päpste gewählt werden, da gibt's Fresken, die zum Teil aus apokryphen Traditionen stammen. Oder die wunderschöne Cappella degli Scrovegni in Padua von Giotto gemalt, die ganze Geschichte von, also die Love Story quasi von den Eltern von Maria. Die kennen wir ja nicht aus der Bibel, das ist apokryphen, die sind da, weil die Menschen brauchten diese Erzählungen. Ne? Aber eben, das Problem Kinder entsteht, weil der Gott ist. Und weil er Gott ist, der weiß schon alles. Aber irgendwann will Josef ihn trotzdem zur Schule gehen, so schicken, so wie alle anderen Kinder. Ne? Aber weil er Gott ist, der weiß schon alles. Das heißt, er lässt sich von den Lehrern nicht das Alphabet beibringen. Und wenn der Lehrer, so wie damals üblich war, zur körperlichen Züchtigung voranschreitet, damit er was lernt, dann natürlich, der kann Wunder wirken und er reagiert empört. Er tut im Prinzip das, was jedes Kind in der Schule sich wünscht, nämlich, dass mein Lehrer soll verrecken. Das Problem ist, dass er das wirklich bewirken kann. Und immer wieder sterben die Lehrer, beziehungsweise die werden zu Krüppel, bis irgendwann interessanterweise die Eltern von den anderen Kindern zu Josef gehen und sagen, ey Josef, es kann nicht sein, dass es sowas passiert. Also es ist schon der dritte Lehrer, der dein Kind entweder tötet oder zu Krüppel macht. Du musst schauen, dass dein Kind wieder, und als Josef selber zu Jesus gesagt hat, das tust du nicht mehr, dann reagiert ganz, ganz böse auch gegen Josef. Und das entspricht ein bisschen, was wir auch in den kanonischen Evangelien finden. Es gibt diese einzige Episode in Lukas Evangelium, wo Jesus als Zwölfjähriger im Tempel von Jerusalem hängen bleibt. Seine Eltern gehen weg und nach 3 Tagen finden ihn wieder. Und Maria ist total besorgt. Auch da interessant, eigentlich sollte der Vater was dazu sagen. Der Vater sagt gar nichts, also der Josef, der ist irgendwie schon am Rande des Familienlebens. Maria sagt, ey, wir waren besorgt. Und das Wort, was sie verwendet, ist das gleiche Wort, was in einer anderen Stelle im Evangelium für das Leiden, was man in der Hölle erfährt. Also eine Mutter, die das Kind verliert. Also das hat ihr... Und Jesus absolut, sag nicht, ey Mama, sorry, ich habe nicht daran gedacht, ey, habt ihr nie gewusst, dass ich anderes zu tun habe? Beziehungsweise, habt ihr nicht gewusst, dass ich mich über die Sache von meines Vaters beschäftigen soll? Also, eine freche Antwort gegenüber den Eltern, was laut jüdischen Gesetzen sogar mit dem Tod hätte bestraft werden können. Also, in der Tora gibt es ganz klare Gesetze, wenn das Kind frech zu den Eltern wird, dann gibt es sogar die Todesstrafe dafür. Und das wird von Jesus gesagt, und zwar schonungslos. Also, man merkt auf der einen Seite, wie man aus diesem menschlichen Kind, wie man ihn mit göttlichen Zügen ausstatten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führen diese göttliche Züge dazu, dass er nicht immer die richtige Entscheidung trifft. Es ist eben ein kleiner Junge, der eine gewaltige Macht hat oder spürt oder ihm zugewiesen wird, und er kann mit dieser gewaltigen Macht noch nicht ganz gut umgehen. Auch beim Spielen. Der baut, so wie viele Kinder bei einem Fluss, der braucht einen Staudamm. Und es kommt ein Freund und er macht diesen Staudamm kaputt und er lässt dieses Kind einfach tot umfallen. Und dann natürlich...
Das sind aber auch Mythen, die sich über... oder
natürlich,
oder
natürlich. Es okay. Sind, also historisch...
Das ist praktisch die historisch andere Perspektive.
Ist gar, historisch ist gar nichts. Aber die Frage ist, wieso finden wir solche Texte in einer Zeit, wo man eigentlich Werbung für das Christentum machen musste? Also man hätte eigentlich ein total anderes Bild von Jesus vermitteln. Also der Heiland, natürlich macht er auch positive Wunder, aber wieso erzählt man diese schräge Geschichte, die eigentlich ihn als schwer erziehbares Kind...
Ja auch, ne?
Ein bisschen zum Teil auch, und frauenfeindlich. Und also die Frage ist, wieso hat man das nie geglättet? Was... die spätere Tradition der Kirche sehr wohl macht. Also wenn wir an Jesus denken, denken wir heute sicher nicht an den frecken Kind oder an den nationalistischen Jude, der frauenfeindlich, ein bisschen machistisch ausnutzt und so weiter und so fort. Also später hat man das geglättet, aber in den frühen Jahren ist es absolut nie geglättet. Also diese Perspektive wird erzählt. Und als Historiker muss ich mich fragen, das wird vielleicht erzählt, weil wenn man das verschwiegen hätte, hätten die Gegner sagen dürfen, ey, ihr habt eine Lüge erzählt. Also, das ist eine wichtige Regelung der Textkritik. Die sogenannte Lectio Difficilior. Also, die schwierigere Lesung hat immer den Vorrang. Wenn ich in einem Text einen Grammatikfehler finde und in einem anderen Text den gleichen, also in dem anderen gleichen Text diese Grammatikfehler korrigiert finden, kann ich davon ausgehen, dass der Text mit dem Grammatikfehler der ursprünglichere Text, ja, weil später ist korrigiert worden. Und das Gleiche hier, wenn ich irgendwas finde, was störend ist, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das wirklich passiert ist. Wir haben vielleicht ein schönes Beispiel mit dem ersten Papst, der aber kein erster Papst war, der Petrus. Okay? Von Petrus wird erzählt, dass bei der Gefangennahme Jesu er habe den Heiland, also den Jesu, dreimal nie wirklich verraten, sondern verleugnet. Okay? Und die Frage ist, wieso findet man diese Erzählung? Eigentlich, die braucht man nicht für die, also es geht um die Verurteilung Jesu, also es geht um Jesu, nicht um Petrus. Wieso wird diese Geschichte erzählt? Die wird wahrscheinlich erzählt, weil die wahr war. Mhm. Also wenn man sie weggekehrt hätte, hätte man irgendjemand dagegen protestiert und gesagt hätte, schau, ihr seid Lügner, ihr erzählt die gesamte Wahrheit. Also immer, wenn irgendwas störend in den Texten auftaucht, können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich
keine Wahrheit drin ist.
Also Wahrheit ist vielleicht übertrieben, aber dass es zumindest in der Nähe kommt von dem, was die historische Realität entsprach. Und die Frage bei Jesus ist völlig klar. Also er wird als kleines Kind, als ein freches, eigensinniges mit seiner Mutter, und zwar auch in den gesamten kanonischen Evangelien. Er sagt kein einziges Mal zu seiner Mutter Mama. Also die einzigen Rede sind also Weib, Frau, also distanzierte Rede, immer wieder frech. Wir haben aber das klassische Bild von der Pietà von Michelangelo, also die Madonna, die den toten Jesu hält, oder diese wunderschönen Bilder mit Kleinkindern und Maria und Josef, die verfälschen ein bisschen das Bild, beziehungsweise die geben uns quasi eine Lesebrille, wie wir dann diese antike Texte lesen. Also wir sind quasi nicht mehr frei, diese Texte in ihre historische Genauigkeit zu verstehen, weil wir einfach eine andere Lesebrille anhaben. Eine Lesebrille, die natürlich nicht falsch ist, das ist auch ein Aspekt, aber eben in dem Buch wollten wir nachdem 2000 Jahre immer nur der nette, super coole, feine Jesus dargestellt worden war, absolut nur die andere Seite. Also eben nachdem das Buch rausgekommen ist, kamen relativ schnell ganz böse Mails und Briefe und sagen, ja, sie haben nur ein einseitiges Bild dargestellt. Natürlich, ich schreibe das in der Einführung auch. Das Bild ist einseitig, aber das andere Bild, was 2000 Jahre ist auch einseitig.
Also, ich war total überrascht, dass dieser wir haben ja heute im Jahr 2024 ein ganz klares, auch optisches Bild von Jesus. Das ist immer so ein bisschen hippiesk.
Ja.
Also er hat immer ein bisschen längere Haare und er hat einen Bart und er hat einen ganz sanften Blick und ist ein Weißer, auch in unserer
Blond
Idee.
Blond mit blauen Augen.
Genau.
Der arische Jesu.
Und ich bin
dreimal Kameradin, wer das eingeführt hat.
Ja, ich bin total überrascht gewesen, dass auch dieses extreme Bild der Frömmigkeit eigentlich ja erst im 20. Jahrhundert entstanden ist.
Natürlich. Und zwar in einem ganz klaren Kontext. Religion diente sehr häufig dazu, die politische Herrscher bestätigen.
Ne?
Und natürlich in einer Zeit, wo man ein gewisses Bild vom Rasse hat, und das ist ab der Aufklärung aufwärts, also interessanterweise, diese Rassenbild, was sie bei uns eingeprägt hat, und obwohl heute wir genau wissen, dass es ein völliges Schwachsinn, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, es gibt keine Rassen, vor allem keine Rassen, die sich durch äußere Merkmale unterscheiden. Ja. Also, obwohl wir genau wissen, dass es so ist, sind wir immer noch in unserer Denkweise so. Mhm. Also Kant, wir sind gerade im Kantjahr, der hat das erzählt und Hegel hat das übernommen und Voltaire, also alle diese super coolen Aufklärer, die waren total überzeugt, dass es so war und wir denken zum Teil immer noch so. Ne? Und natürlich irgendwann ist Jesus natürlich kein Jude mehr, der darf nicht Jude sein, der ist der erste Christ, man verkennt es und dann bildet man sich den Jesus so, wie man das gerne hätte, eben blond mit blauen Augen, man wirft die schönen Lieder, ne, und Dings. Wie der wirklich ausgeschaut hat.
Wahrscheinlich auch eher dunkelhäutig.
meine, der Kammer aus der Gegend, wo Menschen halt so sind. Ne? Und, und die Maria im Prinzip auch, die schöne Blonde mit blauen Augen. Aber wir wissen, also wir müssen ehrlich sein, wir wissen es nicht. Okay, die ersten Bilder, die wir von Jesu finden, sind Mosaiken, die in der byzantinischen Zeit entstehen. Und da geht es nicht um die reale Wiedergabe von, wie hat er ausgeschaut, sondern es geht einfach nach bestimmten Mustern. Okay, der ist zum Beispiel, der wird am Anfang ohne Bart dargestellt und Dings. Wir haben ein paar Quellen. Diese Quellen, die sind aber auch fast nur christliche Quellen oder gegnerische Quellen. Und da bezieht man sich auf Modelle aus der hebräischen Bibel. Ne? Und da gibt es wirklich, sagen, er war der schönste aller Menschen, weil in vielen Psalmen, und es gibt manche andere Psalmen, wo der war ganz, ganz lässig. Also Jesus war entweder super schön oder ganz hässlich oder ganz hässlich. Das wissen wir nicht. Was wir aus den kanonischen Evangelien herausfiltern können, ist zumindest in einer Episode ganz, ganz spannend. Ne? Also bei der Gefangennahme. Jesus war eine Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit problemlos aufgetreten war. Er hatte ein paar Tage davor im Tempel von Jerusalem alles durcheinander gebracht. Also man wusste, wer er war. Und trotzdem in der Nacht, obwohl es ein Osternacht, also Vollmond, also im alten Orient relativ hell, braucht man einen Judas, also einen von seinen Freunden, der ihn küsst, damit die anderen ihn erkennen. Das bedeutet, in eine relativ große Gruppe ging Jesus wahrscheinlich unter. Also die waren alle mehr oder weniger mit langen Haare und mit Bart und in der Nacht waren alle mehr oder weniger sehr ähnlich. Also wir können davon ausgehen, dass er Jesus nicht wirklich anders war als die Leute, die um ihn in der damaligen Zeit waren. Also der klassische arabisch-stammige oder palästinensisch-stammige Mann, natürlich, er war ein frommer Jude, also gewiss Bart hat er getragen und Haar hat er getragen. Man wird ihm vorgeworfen, der war ein Fresser und ein Säufer. Und natürlich, es ist eine Beschimpfung von seinen Gegnern, aber viele Evangelien erzählen sehr gerne, dass er natürlich gerne gegessen und gerne getrunken hat. Das ist ein erstes Wunder, zumindest an dem Johannes-Evangelium, er tut Wasser in Wein. Und interessanterweise, die Jungfrau Maria, also die Mutter, die dabei ist, sie verlangt von ihm diese Wunder als eine Selbstverständlichkeit. Das entspricht das, was er in vielen apokryphen Evangelien tut. Also Jesus, der hat als Kleinkind relativ häufig völlig unnötige Wunder gewirkt. Also sehr wahrscheinlich Tricks. Das wird zumindest, also historisch ist es wahrscheinlich nicht, aber das ist eine sehr interessante Erzählung, weil Maria sagt, er macht das schon. Also sie weiß ganz genau, was er machen wird, ohne das zu nennen. Also er weiß, er kann das machen und er macht das auch. Ne? Aber eben, Schlemmer und Säufer, vielleicht hat er einen kleinen Bauch gehabt, das wissen wir nicht. Also natürlich war er ein Wanderprediger, aber wir wissen es de facto nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass er nie wirklich ganz anders ausgeschaut hat als die normale Menschen von der damaligen Zeit. Weder größer noch kleiner. Eben, man bräuchte eine Person, die ihm nahe stand, um ihn in der Nacht innerhalb von einer großen Gruppe auseinander zu kennen.
Erzähl uns mal ein bisschen noch was, bitte, über, weil, wo wir gerade drüber gesprochen haben, weil du gesagt hast, der arische Jesus, wie dieses Bild entstand jetzt im 20. Jahrhundert, weil das finde ich hochinteressant.
Also, wie das genau entstanden ist, wissen wir de facto nicht, aber plötzlich auf einmal verbreiten sich diese Bilder. Und natürlich, man findet das nicht nur in der Ikonografie, sondern auch in der Literatur. Die Rassenlehre, die sich im 19. Jahrhundert zuerst in England, dann in Frankreich und dann auch nach Deutschland kommt, sieht unterschiedliche Rassen. Und die Superrasse, die Überrasse, ist die arische Rasse. Die kommt interessanterweise auch aus dem Orient, okay? Genauso wie die semitische Rasse. Aber die arische Rasse ist überlegen, und zwar nicht nur durch mehr Intelligenz und so weiter und so fort, sondern auch durch körperliche und somatische Merkmale. Und natürlich Jesus, der zwar aus der Gegend kommt, der gehört nicht zur Rasse der Semiten, sondern gehört zur Rasse der Arier. Und so entwickelt sich diese Vorstellung Jesus der Arier, der dann vor allem in den frühen Schriften des Nationalsozialismus, eben in dem Buch, was ich jetzt gerade über Antisemitismus in der Bibel schreibe, habe ich mich sehr stark mit Rede, die Hitler in der Anfang 20 bis in die 30er Jahre Helden, die dann in den Mein Kampf auch zum Teil aufgenommen werden. Und ey Mann, der Mann, der war sowas von fromm. Und man hat wirklich das Gefühl, er weiß die Evangelien hin und auswendig und er weiß ganz genau, wie Jesus. Und er hat, meine, der war in Bayern und es gibt eine Rede, die er in Rosenheim gehalten hat. Rosenheim ist der erste Ort, wo, also außerhalb von München, wo die NSDAP gegründet worden ist. Und 22, der hält dort eine Rede, wo er genau beschreibt, wie Jesus ausgeschaut hat, so eine Weihnachtsrede quasi, ne? Wo ich mir denke, total spannend. Der weiß ganz genau, wie der ausschaut und das prägt sie natürlich in den Bildern von den Leuten und dann wird es eben auch ikonografisch dargestellt. Und dann haben wir eben der Arier, der ist groß, schlank, zum Teil muskulös, und er hat natürlich blonde Haare und blaue Augen. Ne? Und Jesus ist der perfekte Arier. Also er ist Gott, kann sein Sohn nichts anderes gestalten als so. Mm. Und dann wird es im Prinzip total unkritisch aufgenommen. Und heute hat man natürlich vergessen, woher das kommt. Wie viele andere Sachen, die die Nazis eingeführt haben, die wir heute ziemlich problemlos weiterführen, ohne zu wissen, dass die erste waren, das wird einfach aufgenommen und so weiter verbreitet.
Ist ja auch interessant, dass dieses hippieske Bild daraus entstanden ist, ne?
Das ist wieder was anderes. Also es ist vor allem eine politische Gestalt, ne? Also man hat in den letzten 2000 Jahren, aber vor allem in den letzten 50, 60 Jahren, je nachdem aus welcher Perspektive man diese Figur angeschaut hat, sich das rausgeholt, was man braucht. Man hat das immer geglättet. Ja, natürlich diese Flower-Bewegung mit den genau. Jesus-Latschen. Ne? Ja, ich meine, ein Wanderprediger, der herumgeht, der am Abend vor dem Feuer sitzt und mit den Leuten Geschichte redet und Dings. Es gab in den 60er Jahren auch ganz interessant, aber vom Wissenschaftler geschrieben, es gibt ein Buch, der heißt The Sacred Mushroom, also das heilige Pilz. Und da vertritt wirklich auf wissenschaftlicher Ebene, der war ein Philologe, der das geschrieben hat. Also der hat wirklich mit antiken Anschriften gearbeitet. Also Universitätsprofessor. Der schreibt, dass die natürlich beim letzten Abendmahl Pilzen geraucht haben und dann die ganze Auferstehungsgeschichte nur aus diesem Flow, die sie hatten, entstanden ist. Man natürlich, Jesus der Lehrer. Oder Jesus, der Kommunist, der alles teilt. Oder die erste christliche Gemeinde als quasi kommunistische Gruppierung, wo das ganze Geld verteilt wird. Aber auf der anderen Seite auch Jesus, der Priester. Oder Jesus, der ganz klar eine dogmatische Einstellung über Gott vertritt. Also man kann wirklich sowohl in den kanonischen Evangelien als auch in den apokryphen Evangelien sehr viele Elemente rauswischen, wenn man sie einzeln nimmt, entwickelt man natürlich Bilder, die alle mehr oder weniger richtig sind, aber weil sie eben geglättet und nur einseitig sind, auch alle irgendwie falsch sind. Aber das kann man machen und Jesus gilt zum Glück oder leider für sehr viele Gruppierungen als autoritätsstiftende Instanz. Ne? Nicht nur in der Alten Kirche, wo man heute sehr viele Leute verlangen, wir müssen schauen, wie es am Anfang war. Was hat Jesus gemacht? Das müssen wir heute noch einmal nachmachen. Und dabei vergisst man, dass zwischen dem, was Jesus getan hat und die Schriften, die von ihm berichten, nicht nur 100 oder mehr Jahre vergangen sind, sondern auch 2000 Jahre Interpretation dieser Schriften. Ne?
Also von ganz unterschiedlichen Menschen natürlich über diese 2000 Jahre.
Mit ganz unterschiedlichen Ideen. Und wo ich immer sage, also ich sage das oft auch meine Studierenden, ne? Also wir lernen eine Methodik, um Texte zu analysieren, aber sie dürfen nie vergessen, dass es die Wahrheit, die gibt es nicht. Es gibt Versuche, sich eine gewisse Wahrheit zu nähern. Aber in dem Moment, gerade in der Geisteswissenschaft, egal wo, also in dem Moment, wo ich sage, es ist so, dann höre ich auf, ein Wissenschaftler zu sein. Und vor allem, es ist nur so. Dann höre ich auf, Wissenschaftler zu sein. Und ich werde, keine Ahnung, Pfarrer, Prediger, Sektengründer, irgendwas anderes, aber nicht mehr ein Mensch, der mit wissenschaftlichen Methoden sich an diese Texte annähert.
Das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Satz und eine ganz wichtige Zusammenfassung. Also für alle Lebenslagen, ne? Die Wahrheit ist ja sowas zutiefst Subjektives. Und ich finde, da passt das Rumi-Zitat ganz schön dazu. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Dennoch,
und Jesus auch.
Und also, Jesus auch. Dennoch zum Schluss meine Frage, eine ganz persönliche Frage an dich, weil es gibt ja trotz allem etwas in der Botschaft von Jesus Christus, dass die Menschen bis heute in ihren Bann zieht. Und eine Botschaft, die ja im Kern ja auch eine schöne ist. Mitgefühl und Miteinander.
Friedfertigkeit.
Friedfertigkeit und so weiter. Wie erklärst du persönlich dir diese Faszination, die Jesus bis heute auf uns Menschen ausübt?
Das ist nicht deine Person. Also man kann das natürlich historisch erklären. Also man kann...
Als Theologe.
Als eine persönliche
Frage.
Also ich antworte jetzt nicht als Wissenschaftler, Professor Paganini, sondern antworte ganz, ganz persönlich. Also ich finde, dass Menschen sowas wie Vorbilder brauchen. Und wenn man die... Also ich beschäftige mich mit einer Geschichte, die irgendwann im dritten Jahrtausend beginnt und im ersten aufhört. Das sind fast 4000 Jahre Geschichte. Und ich sage oft, ich merke da immer wieder die gleiche Vorgänge. Also der Homo sapiens ändert sich wenig. Also im Positiven und leider auch im Negativen. Also viele Kriege, die die Assyrer und die Babylonier geführt haben, oder aus welchen Gründen, die findet man heute noch. Ne? Ja. Aber was auch gemeinsam ist, ist, dass man sehr, sehr gerne Vorbilder hat. Also Persönlichkeiten, wo man sagt, ja, der gibt mir eine Vision. Und ich glaube, dass Jesus, wenn wir ehrlich sind, der hat keine Ahnung, wie viele Leute in seiner Gefolgschaft gehabt. Aber das, was in den Jahrhunderten danach entsteht, dass es eine Religion entsteht wie das Christentum, was mit eine ganz unterschiedliche Ausströmungen alle auf diese zunächst einmal gedachte Mensch zurückführt, ich glaube, dass das genau auf das zurückzuführen. Also es bietet extrem viel Identifikationspotenzial. Und das ist das, was eigentlich ein riesiger Verdienst ist von den Autoren der Evangelien. Also die waren eben nicht einfach Biografen, sondern die schaffen mit Sagen, nicht Sagen, ein paar Elemente reinbringen und ein paar Wegdingen. Die schaffen eine Figur, die natürlich ein bisschen was Historisches hat, aber vor allem sehr viel Literarisches hat, die eben extrem viel Identifikationspotenzial, und zwar für Menschen alle soziale Klassen, interessant, von Menschen aller Geschlechter, und es war bis vor kurzem Mann, Frau, aber ich bin auch ein bisschen der Queer-Community aktiv und ich rede, im Prinzip der queere Jesus, der kommt jetzt raus, ne? Also diese Geschlechtslosigkeit, aber auch die Geschlechtertotalität, also weder noch, aber als allumfassend. Extrem spannend, eine der sowohl für den ultrakonservative Christ, der im Vatikan sitzt, bis zu den ultralinken Missionaren in Amazonas. Für beide, also das ist etwas genial. Und das ist natürlich nicht nur etwas Gedachtes, es ist, ich glaube, diese Autoren, die waren, also die haben einen Bestseller geschrieben. Also das ist genial, was sie da gemacht haben. Das ist gewollt. Und das ist das Faszinierende, eben jetzt als Wissenschaftler, solche Vorgänge sich anzuschauen. Es ist genial. Das gibt's sonst nirgends. Ich meine, die einzige andere vergleichende Figur, die in den Zusammenhang kommt, Buddha. Ist der Buddha.
Ja.
Und aber wenn man sie anschaut, die Ähnlichkeiten sind so frappierend, dass man fast von einem religiösen Topos reden kann. In der Antike gab's auch andere Gestalten, die sehr, sehr ähnlich waren, die aber dann irgendwann hören auf. Also wir dürfen auch nicht vergessen, das Christentum, also Jesus gibt's seit 2000 Jahren. Wir kennen aber aus der Menschheitsgeschichte ganz andere Religionen, die ausgestorben sind. Also für uns ist heute das Christentum ganz groß, weil wir das vor unseren Augen ganz nah sehen. Aber es ist im Prinzip innerhalb der Geschichte der Menschheit ein relativ noch kurzes Phänomen. Aber auch antike Religionen, auch eben ägyptische Religionen, die funktionieren sehr, sehr ähnlich. Also Identifikationsfiguren, die eine extrem breite Palette von Menschen ansprechen. Interessanterweise bei Jesus, man hört das von sehr vielen Leuten, also wenn ich Vorträge halte und Dings, es sind nicht nur Kirchengänger, die kommen, sondern es sind Leute aus allen möglichen Positionen, Situationen mit allen möglichen Hintergründen. Und man hört das von sehr vielen. Ja, die Kirche ist ein Desaster, aber die Figur Jesus fasziniert.
Yeah.
Und ich denke, das ist etwas total Tolles. Und ich denke, auch im Zusammenhang mit meiner Wissenschaft, ne, die Bibel als ein Kulturbuch, bevor es ein Glaubensbuch ist. Also ich denke, nicht nur Jesus, sondern die gesamte jüdisch-christliche Tradition, die in diesem Buch verankert ist, beeinflusst und hat beeinflusst und beeinflusst immer noch unsere Gesellschaft. Und das zu verlernen, das zu vergessen, das wäre fatal. Also Bibel und Homer sind die zwei Säulen, wo ich denke, die braucht man.
Ein Must-Read.
Ja, ansonsten vergessen wir wirklich, woher wir kommen. Und das wäre eben fatal, glaube ich.
Ja. Der unbekannte Messias, das aktuelle Buch von Professor Dr. Simone Paganini und seiner Frau Claudia Paganini. Eine schöne Lektüre für die Weihnachtsfeiertage. Wir hoffen, wir konnten euch einfach den Horizont ein bisschen erweitern. Und am Ende, wie du jetzt ja so wunderbar auch zusammengefasst hast, steht ja hinter der Figur Jesus Christus vor allem eine Botschaft, die aktueller ist denn je und die wir uns alle doch zu Herzen nehmen dürfen, nämlich Friedfertigkeit, friedvolles Miteinander, Nächstenliebe, Mitgefühl.
Wunderschönes Schlusswort. Nicht
oder?
Nur, aber natürlich das auch, ja.
Ja, ich danke dir sehr für deinen Besuch.
Gerne.
Schöne Weihnachten.
Danke, ebenso.
Und genau die wünsche ich euch natürlich auch von ganzem Herzen. Ich mach's einfach mal kurz in dieser Folge. Ich wünsche euch eine liebevolle Weihnachtszeit, eine ruhige Weihnachtszeit und eine Zeit, in der ihr auch Gelegenheit findet, wirklich mit euch selbst in Kontakt zu kommen. Bis zur nächsten Folge von Get Happy müsst ihr keine ganze Woche warten, denn traditionell gibt's am Tag nach Weihnachten das große Jahreshoroskop für 2025. In diesem Jahr mit der großartigen Kirsten Hanser. Wir freuen uns auf euch. Merry Christmas.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.